Vor rund 2000 Jahren ging ein Mann über diese Erde, den jeder kennt. Er hieß Jesus, gell? Und mit ihm gingen seine Lernenden, meist Jünger genannt, und waren froh, dass sie bei ihm waren. Und als ungefähr 3 Jahre vergangen waren, dann geschah ja das, was wir eben in der Einleitung in dem Text gehört haben. Und zu dieser Zeit machte Jesus langsam so die Andeutung auch seinen Lernenden gegenüber, dass er weggehen würde. Da waren sie natürlich traurig, gell? Aber er hat ihnen was versprochen. Er hat gesagt: Ich lasse euch nicht allein, sondern ihr kriegt einen Gehilfen, einen Helfer. Und das ist der Geist der Wahrheit, um den es heute gehen soll. Wir sind ja schon länger am Johannesevangelium hier, wenn es um die Wortdienste geht, von mir am Sonntagmorgen. Und die letzten beiden dienen ja dazu, uns nochmal ganz deutlich zu machen, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist. Und dass wir an Jesus auch den Vater sehen. Ich erinnere noch an das Gespräch mit dem Philippus, gell, wo der nach dem Vater fragt und Jesus sagt: Also, jetzt bin ich so lange bei dir, gell, oder bei euch, und du fragst nach dem Vater, wenn du mich siehst, siehst du doch den Vater. Und so ähnliche unverständliche Antworten hat Jesus oft gegeben. Ich habe eine ganze Tabelle gemacht, wo man daraus schließen kann, dass sie nicht immer alles verstanden haben. Und der zweite wichtige Punkt war dann, dass er ihnen sozusagen eine Garantie gegeben hat. Das war das Ende vom Kapitel 14 dann, in dem er sagte: Wenn ihr meine Innenziele hütet, in den Bibeln steht ja immer Gebote halten. Wir haben hier deutlich gemacht, dass es nicht um Gebote halten geht dort, sondern das Entolé, auch in den theologischen Wörterbüchern, wird mehrheitlich nicht mit halten übersetzt. Das ist die allerletzte Bedeutung eigentlich. Es geht um eine Zielerreichung, die wir ins Innere gelegt bekommen haben, und darauf gilt es zu achten. Das heißt, wir achten auf das von Gott in unser Inneres gegebene Heilsziel, die Heilsvollendung. Wir schauen von hier, von unserer Niedrigkeit hin in die Herrlichkeit. Und daran festzuhalten und das zu hüten, sich das nicht wegnehmen zu lassen, das ist der Auftrag. Es geht nicht um das Einhalten von irgendwelchen Geboten. Das ist zwar nicht falsch, das kommt gelegentlich auch vor, aber da muss man immer auf den Zusammenhang achten. Wir werden heute noch das eine oder andere dazu auch hören können. Und deswegen sind wir jetzt an der Stelle, wo er nochmal deutlich gemacht hat: Ich gehe weg, aber ich schicke euch diesen Helfer, diesen Zusprecher, den Paraklet, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, wie er ihn hier in Kapitel 16 bezeichnet hat, wie Johannes uns das überliefert hat. Und in Kapitel 14, 16 war das ja schon angedeutet, das haben wir hier schon behandelt, wo er sagt: Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Zusprecher geben. Zusprecher, Beiseiterufer, gibt verschiedene Übersetzungen für den Paraklet. Parakaleo, das heißt also, Para ist daneben geben, und das andere heißt reden, zusprechen. Das ist wie wenn du jemanden trösten willst und nimmst ihn so bei der Schulter, gell, und sagst: Komm, wir gehen mal ein Stück und ich erkläre dir mal die Welt. Also, dass er getröstet ist, und deswegen wird er der Geist auch oft Tröster genannt in den Übersetzungen. Dieser Vorgang, jemanden zu nehmen und ihm zuzusprechen, ist hier der Gedanke, um den es geht. Und jetzt leben wir fast 2000 Jahre nach dieser Zusicherung Jesu. Und jetzt ist die Frage: Wie ist das heute? Und ich denke, daran hat sich nichts geändert. Es ist noch derselbe Geist, dieselbe Wirkung. Wir werden das nachher noch sehen. Reinhold hat es schon im Gebet erwähnt, dass wir eine ganz bestimmte Hauptordnung und Reihenfolge haben in der Versorgung durch den Geist. Und interessant ist, dass Jesus schon lange vorher, fast 2 Jahre vorher, sie darauf hingewiesen hat, dass der Geist nur kommen kann, wenn Jesus verherrlicht worden ist. Kapitel 7, Vers 39, wenn es interessiert. Also, wenn ich nicht weggehe, kann der Geist nicht kommen. hast einen guten Freund, den willst du behalten, gell? Und dann sagst du, wir wollen jetzt zusammen alt werden. Und dann sagt dann der, nee, ich muss fortgehen. Und dann bist du traurig. Und so war es auch mit den Lernenden. Sie waren dann auch traurig, geschockt, Unverständnis war vorhanden. Und da gibt er ihnen diese Zusicherung. Das nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ich lasse euch nicht alleine, sondern da kommt noch jemand, der Paraklet, der Zusprecher, der Geist der Wahrheit. Und in Kapitel 16 hier, später dann, am Anfang des Kapitels, nicht später, da sagte er schon vor dem Text, um den es heute geht: Ich sage euch die Wahrheit, es ist euch zuträglich, dass ich weggehe. Also das schadet euch nicht, sondern euch geht dann sogar besser. Ne? Achtung. Und denn wenn ich nicht weggehe, wird der Zusprecher, der Paraklet, der Heilige Geist, nicht zu euch kommen. Das muss ja was Besonderes sein, gell? Wenn er sagt, ich gehe weg, aber keine Sorge, danach geht es euch besser, weil da kommt der Zusprecher, der Heilige Geist. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Also eine ganz klare Zusicherung, die bis heute gilt. Das heißt, wir haben die Gewissheit, auch heute wirkt derselbe Geist wie vor 2000 Jahren. Und das auf verschiedene Weise. Ich erinnere nur an die Geisteswirkung, von denen Paulus geredet hat. Wir sollen nicht so schnell davon ausgehen, dass alle Geisteswirkungen nur bei uns passieren und wir da die Einzigen wären, die vom Geist geleitet sind. Da gibt es sicher noch viele mehr. Und nebenbei bemerkt, wir hatten ja gestern Abend auch eine interessante Vorstellung hier in der evangelischen Kirche in Niedergel, wo da auch die Wirkung des Geistes mal ein bisschen erklärt im Gesang. Und es gab noch ein wunderbares Zeugnis für Gottes Heilsabsichten. Gibt es auch. Gell? Also wir sind nicht die Einzigen. Aber wenn wir schon bei uns sind, wir sind vielleicht die, die sehr auf die wörtliche Bedeutung des Wortes Gottes Wert legen. Weil wir oft durch traditionelle Überlieferungen und Begriffe, die eben schon Jahrhunderte gelten, in gewisser Weise in eine falsche Richtung gelenkt werden. Und es ist meine Aufgabe, so sehe ich das zumindest, ich betrachte mich als vom Herrn dafür beauftragt, da Klarheit zu schaffen, wenn es denn möglich ist. Das heißt, dass wir ganz klare Begriffe auch erklären können in ihrer Bedeutung. Das eine oder andere werden wir heute noch auch hören hier. So, und jetzt hat Jesus ja auch seine Lernenden befähigt, jetzt seine Gedanken, seine Heilsabsichten, seine Wirkungen, die er damit bezweckt, auch niederzuschreiben. Dasselbe Johannes hat er dann später noch drei Briefe geschrieben, die zumindest die uns überliefert sind. Und in einem der Briefe, nämlich im ersten, in Kapitel 2, 27, dann nimmt er darauf Bezug, und das ist für uns jetzt ganz entscheidend und wichtig, dass wir das glauben dürfen und wissen, diese Geisteswirkung, von der er hier schreibt, in 1. Johannes 2, Vers 27. Das sagt Johannes uns, der Ekklesia, den Herausgerufenen, der Leibesgemeinde des Christus, wie immer du sie auch bezeichnen willst, den Gläubigen, die wirklich glauben, was geschrieben steht. Denen sagt er, ihr und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, die Salbung mit dem Geist. Und jetzt, wichtiger Satz, ihr habt nicht Bedarf, dass euch jemand lehre, sondern wie seine Salbung euch alles betreffend lehrt. So ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch lehrte, so bleibt in ihm. Das klingt doch gut. Gell? Der Geist, mit dem die Leibesgemeinde des Christus gesalbt ist, belehrt sie. Wir brauchen keinen Papst, keinen Guru, wir brauchen auch keinen Pastor, der uns, Entschuldigung, der uns vorschreibt, was wir zu glauben haben. Pastor ist nicht falsch, gell? Wir sind ja hier ganz frei, ohne Angestellten, Pastor, wir sind Laienprediger. Das heißt, im Griechischen heißt das Idiotes, gell? Ganz so ein Idiot, kein Problem. Und du musst selbst durch das Lesen des Wortes Gottes und das Studium desselben, musst du dich von dem Geist leiten lassen für dein Leben, für deine Umstände, nicht für meine. Es kann sein, dass dasselbe Wort dir was anderes sagt als mir, aber der Geist die Wirkung in dein Leben hinein hat. Also vertraue dem Geist Gottes, wenn du dich mit dem Wort beschäftigst, was er dir zu sagen hat. und höre nicht auf andere Leute. Sicher kann man sich Rat holen, so, das ist damit alles nicht gemeint. Ich habe auch nichts gegen Seelsorge, obwohl mir das Wort nicht gefällt. Aber das Individuelle der Wirkung des Geistes Gottes ist entscheidend für dein Leben. Glaub du, was das Wort dir zu sagen hat durch diese Geisteswirkung und frag nicht mich. Natürlich können wir darüber reden, es versteht mich nicht falsch, gell? Aber es ist was ganz Individuelles, das ist ganz wichtig. Und jetzt geht es um die Wirkungen des Geistes alleine aus dem Johannes-Evangelium heraus. Es gibt auch noch viele Wirkungen des Geistes, die auch andere beschrieben haben. Aber mir geht es hier nur mal um das, weil wir sind ja beim Johannes. Und in den ersten Versen, die Reinhold vorhin gelesen hat, in den Versen 8 bis 11 werden uns drei Dinge genannt, die der Heilige Geist an Wirkung entfalten wird. Da heißt es hier, dass er den Kosmos überführt. Kosmos ist für uns nach dem biblischen Verständnis, sind das Menschen als auch Engel. Nicht Kosmos nur die Materie des Universums, die gehört auch zur gesamten Schöpfung. Aber wenn es um Kosmos geht, im biblischen Sinn, ist Kosmos. 1. 2. Korinther 4, Vers 9, kannst du es nachlesen, ist Kosmos, Menschen und Engel. Wir sind ein Schauspiel geworden, sagt Paulus, dem ganzen Kosmos, sowohl Engeln als auch Menschen. Oder umgedreht. Und dieser Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, der Zusprecher, der Tröster, nenn ihn, wie du willst, von dem heißt es hier, er wird kommen und den Kosmos überführen. Was heißt überführen? Dieses Grundtextwort, um das es hier geht, heißt etwas aufdecken, etwas beweisen, zu überzeugen, zum Teil auch erziehen. Also der Geist hat die Wirkung, dass das einzelne Subjekt, das einzelne vernunftbegabte Wesen, ob Mensch oder Engel, dadurch in die Lage versetzt wird, mit den Gedanken Gottes mitzudenken und dann eine Entscheidung zu treffen. Das ist die Wirkung des Geistes, wie sie hier beschrieben wird. Und jetzt nennt Johannes uns nach den Worten Jesu drei Aspekte, um die es hier geht. Nämlich er redet von der Verfehlung, meist Sünde genannt. Er redet von Gerechtigkeit und von Gericht. Das heißt, der Geist überführt den Kosmos, Verfehlung betreffend, Sünde betreffend. Das Wort Sünde, ich sage euch gleich noch was zu, warum mir das nicht gefällt. Aber der Punkt ist wichtig. Also er überführt betreffs der Verfehlung. Und dann einmal betreffs der Gerechtigkeit. Und Jesus begründet das, weil er begeht. Und drittens betreffs des Gerichtes. Und die drei Punkte müssen wir uns jetzt mal anschauen. Also der Geist überführt betreffs Verfehlung und Jesus sagt noch hinten dran, das ist ein ganz wichtiger Satz, wir werden das gleich merken, sagt er noch, da sie nicht an mich glauben. Die Verfehlung, die Sünde ist der Unglaube nach diesen Worten. Ich werde euch das gleich noch etwas ausführlicher belegen mit anderen Stellen, aber alles vom Johannes, gell? Im Johannes-Evangelium kann man eine ganze Menge auch darüber lernen. Also der Geist überführt durch das Wort, das Jesus selber geredet hat. Im Kapitel 12 im Johannesevangelium, Vers 48, hat Jesus schon mal gesagt, der mich ablehnt und meine Reden nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Wer ist das? Er sagt selbst, das Wort, welches ich sprach, jenes wird euch richten. Wir kommen noch auf den Satz, wo er dann auch sagt, das funktioniert nur, weil ich gekommen bin. Gell? Dazu später nochmal. Also, das Wort ist das Gerichtsmittel im Grunde. Glaubst du, was geschrieben steht? Dann bist du auf der sicheren Seite. Gell? Glaubst du, was geschrieben steht? Epheser 1, 13, bist du versiegelt mit dem Geist Gottes. Und es ist interessant, wie Menschen oft im Zweifel sind und danach suchen, eine Erklärung suchen. Ich war vor etlichen Wochen in Freiburg, das habe ich euch schon erzählt, wo die Schwester dann erst mal hier sitzt und zu mir sagt, sie hätte gerne eine Garantie, gehöre ich jetzt dazu oder nicht? Ja. Und da habe ich ihr gesagt, lese Epheser 1,13. Und das habe ich ja im Kopf, da habe ich ihr gesagt, hast du das Wort gehört? Ja, da glaubst du das Wort, was du gehört hast? Ja, so, dann steht da, du bist mit dem Geist versiegelt. Da war sie zunächst mal ganz glücklich, hatte aber hinterher noch mehr Fragen. Aber du siehst eine gewisse Unsicherheit, und ich weiß es von dir, gell? Das war am Anfang auch so, wo meine Frau mal gesagt hat, es müsste mal blitzen oder donnern, und eine Stimme aus dem Himmel kommen, gell? Du bist mein. Und dann sage ich dann ganz wahrscheinlich lange warten, das wird nicht passieren. Und das war der Moment, wo ich mir überlegt habe, was könnte man machen, um jemandem Sicherheit zu geben. Und das war Epheser 1,13. Den Vers, der ist mir eingebrannt. Gell? Und seitdem haben wir Gewissheit, dass wir dazu gehören. Und noch viele andere Dinge, die auch da reinspielen, zählen dann auch mit dazu. Aber das ist ganz wichtig. Und hier geht es um den Glauben. Das heißt, der Geist überführt den Kosmos, weil sie nicht glauben. Sie kriegen Beweise geliefert und werden erzogen, dass sie am Ende glauben dürfen, was Jesus gesagt hat und dass er der Heilsvermittler ist. Und darum geht es. Und deswegen sagt Jesus dann zu den Juden, den Pharisäern im Besonderen, sagt er, Kapitel 15, Vers 22 steht das: Wenn ich nicht gekommen wäre, hätten sie keine Verfehlung, keine Sünde. Wenn ich nicht gekommen wäre, dann bräuchten sie nicht an mich glauben, gell? Dann hätten sie diese Verfehlung nicht. Jesus redet nie und nimmer, Sie werden das gleich noch deutlich erkennen, von der adamitischen Sünde. Das heißt, die Verfehlung, die wir von Adam her geerbt haben, spielt überhaupt keine Rolle mehr heute in der Heilsgeschichte. Es ist erledigt. Und lasst euch nicht von Religionsführern oder sonst eben jemanden irreführen, angeblich, ich muss viel tun, damit Gott mich annimmt. Umgekehrt ist das, du kriegst den Glauben geschenkt. Paulus sagt, Römer 1, Vers 5, es gibt den Gehorsam des Glaubens. Erst kriegst du den Glauben geschenkt und dann bist du gehorsam. Wie willst du denn gehorsam sein, wenn du gar nicht weißt, wofür und warum? Erst müssen wir da was geschenkt kriegen, um Danke sagen zu können. Ich sage da nicht vorher Danke. So, und diese geerbte, vererbte, adamitische Verfehlung oder Sünde hat keinen Einfluss mehr. Dafür hat Jesus bezahlt, für alles, was geschehen ist und noch geschieht. Und jetzt hätten die Pharisäer und die Juden im ersten Jahrhundert befreit werden können von dieser Last, wenn sie geglaubt hätten, dass Jesus der Befreier ist und dafür bezahlen wird. Gell? Und jetzt sagt er hier: Daher sage ich euch, dass ihr an euren Verfehlungen sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich ja ich es bin, so werdet ihr in euren Verfehlungen sterben. Das hat er vorher schon gesagt im Kapitel 8. Ganz einfach, gell? Du darfst glauben. Du kriegst das geschenkt. Römer 12, Vers 3. Nach Maß zugeteilt. Alles klar, kann keiner sich nehmen. Und von daher ist es wichtig, dass wir hier die Relation auch beachten. Und jetzt nochmal die Frage, was ist denn Sünde? Was ist Verfehlung? Das griechische Wort hamartia heißt ja eigentlich zwei Bedeutungen, entweder unzeugend, je nachdem, wo ich das Wort teile, oder am Ziel vorbei führend. Beides wäre richtig, gell? Beides trifft nach zu. Das heißt, es geht um eine Zielverfehlung im Wesentlichen. Und wenn ich das Wort Sünde höre, da habe ich immer ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Was ist denn Sünde, gell? Da hat jemand drei Stück Torte gegessen, gell, und sagt, er hat gesündigt. Gell. Ich wollte eigentlich abnehmen, gell. Jetzt habe ich mehr gegessen, als gut ist. Dann habe ich gesündigt. Ja, und ein anderer, der bricht die Ehe. Völlig normal, gell. Nichts dabei, ist üblich heute. Und daran siehst du schon, wie willst du Sünde definieren? Da hat jeder eine andere Vorstellung. Aber wenn es um Zielverfehlung geht, um die Verfehlung, um die es hier geht, um die Verfehlung, die heilsgeschichtlich wichtig ist und die einzige ist, dann geht es um den Glauben. Und ich mich darauf jetzt einlasse, will ich euch nochmal aus dem Johannes 3 ein paar Verse vorlesen, 18 bis 21, wo er schon mal darauf hingewiesen hat, ganz explizit, dass hier es um eine ganz bestimmte Sache geht. Du wirst es gleich merken, Johannes 3, Vers 18. Der an ihn Glaubende wird nicht gerichtet. Der Nichtglaubende ist schon gerichtet worden, da er nicht an den Namen des alleinig gewordenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in den Kosmos gekommen ist. Ja, plötzlich haben die Leute gesehen, was ist hell und dunkel, gell? Das ist das Gericht, dass das Licht in den Kosmos gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis viel mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Schlechtes praktiziert, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, auf das er nicht überführt würde wegen seiner Werke. Der aber, der die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, auf das seine Werke offenbart würden, da sie in Gott gewirkt sind. Wenn du im Wort gefestigt bist, wenn du im Geist versiegelt bist, dann hast du keine Probleme, im Licht zu stehen. Dann sind wir gereinigt, unbeschuldbar, unanklagbar, macht Christus seine Ekklesia, lesen wir in seinem Wort. Und jetzt haben wir eine ganz interessante Formulierung bei demselben Johannes in seinen Briefen. Und die will ich jetzt mal lesen. Das sind 6 Texte im Vergleich. Wir lesen die erstmal fast traditionell. Dann möchte ich auf die Widersprüche verweisen, die in diesen Versen stehen. Und anschließend die Widersprüche aufklären, wie ich meine, dass es sein müsste. Du kannst das für dich selber entscheiden, ob du dem folgen willst oder nicht. Aber ich finde das spannend. Also im 1. Johannes, im Kapitel 1, gibt es 2 Verse, Verse 8 und 10, die sich um die Verfehlung drehen. Und es geht dann so weiter, ich sage immer, wo das steht und was der Kernpunkt ist von diesen Aussagen. Also Vers 8 und Vers 10 von Kapitel 1. Wenn wir sagen, dass wir keine Verfehlung oder Sünde, wenn dir das lieber ist, haben. Wenn wir sagen, wir haben keine Verfehlung, führen wir uns selbst irre. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht verfehlt haben, nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Ergo Aussage, wir sind alle Verfehler, gell? Alle Sünder. Römer 3, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da gehört die Ekklesia dazu. Also wir haben von Adam her die Verfehlung geerbt. Punkt. Das kannst du nicht wegmachen. Hat dich jemand gefragt, dass du von Adam abstammen willst? Wir kommen nochmal drauf. Gell? Also wir sind unschuldigerweise schuldig geworden. So einfach ist das. So, und jetzt ist interessant, Johannes Kapitel 1 hat nur 10 Verse. Und dann macht der Verseinteiler einen Schnitt und fängt mit Kapitel 2 an. Da hat sich sicher was bei gedacht. Wenn wir aber an die Grundtexte gehen, da gab es ja keine Kapiteleinteilung, dann liest du nahtlos weiter. Und jetzt habe ich doch gelesen, Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht verfehlen, nicht sündigen, machen wir Gott zum Lügner. Und im nächsten Vers sagt er, meine Kindlein, ich schreibe euch auf, dass ihr nicht verfehlt. Und wenn jemand verfehlt, dann war ein Zusprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und der ist die Sühnung betreffs unserer Verfehlungen, nicht aber betreffs der unseren allein, sondern auch der des ganzen Kosmos. Moment mal, Johannes, gell? Ganz langsam. Jetzt sagst du im Vers 10, sagst du, wenn du sagst, ich habe keine Verfehlung, dann lügst du und sagst, Gott ist ein Lügner. Und im nächsten Satz sagst du, du sollst nicht verfehlen. Das passt da nicht zusammen. Was denkt er sich dabei? Gell? Wir lösen das noch auf. Aber lass es mal so stehen. Im Kapitel 3 geht es weiter. 1. Johannes Kapitel 3, Verse 4, 6 und 8. Da schreibt er, jeder, der die Verfehlung tut, Grundtext griechisch mit Artikel. Der Artikel im Griechischen ist immer betont. In unserer Sprache ist das nicht so üblich, aber hier geht es um die Verfehlung. Das ist also was Besonderes. Das ist nicht allgemein zu sehen. Also jeder, der die Verfehlung tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Verfehlung ist die Gesetzlosigkeit. Jeder, der in ihm bleibt, verfehlt nicht, sündigt nicht. Jeder, der verfehlt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Der die Verfehlung tut, ist aus dem Diabolos, dem Teufel, dem Satan. Da der Diabolus von Anfang an verfehlt, dazu wurde der Sohn Gottes offenbart, auf dass er die Werke des Diabolus auflöse. Also, der in ihm bleibt, verfehlt nicht, sagt er hier. Und vorher im Kapitel 2 hat er gesagt, wenn es aber doch mal passiert, haben wir einen Zusprecher beim Vater. Gell? Das passt alles nicht so richtig zusammen. Was ist denn jetzt Johannes? Kapitel 5, dritte Hürde, nee, die vierte, Entschuldigung. Kapitel 5, Verse 4, 5 und 18. Da lesen wir, dass da alles das, was aus Gott gezeugt worden ist, den Kosmos besiegt. Und dies ist der Sieg, der den Kosmos besiegt, unser Glaube. Wer aber ist der, der den Kosmos besiegt, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir nehmen wahr, dass jeder, Achtung, der aus Gott gezeugt ist, nicht verfehlt, nicht sündigt, sondern der aus Gott gezeugte hütet sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Also der aus Gott gezeugte verfehlt nicht. Wenn es doch mal passiert, Kapitel 2, haben wir einen Zusprecher, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. So, ich fasse es mal zusammen. Kapitel 1, wir haben Verfehlung, wir haben Sünde. Wer das Gegenteil behauptet, macht Gott zum Lügner. Wir stammen alle von Adam ab. Kapitel 2, wir sollen nicht verfehlen oder sündigen. Kapitel 3, wer die Verfehlung tut, tut auch Gesetzlosigkeit. Kapitel 3, wer in ihm bleibt, verfehlt nicht. Nochmal Kapitel 3, wer die Verfehlung tut, ist aus dem Diabolus. Kapitel 5, wer aus Gott gezeugt ist, verfehlt nicht. So, jetzt hast du das Problem, das zusammenzubringen. Und das ist ja schon 2 Jahre her oder noch länger, wo ich das ausgiebig bearbeitet habe. Und ich mache euch jetzt mal einen Vorschlag. Und lest die Texte nochmal mit einer Einfügung. Danach können wir nochmal drüber nachdenken. Neu, gell? Dieselben Verse, die wir eben gehört haben. Und ich füge immer noch ein Wort ein. Und anschließend klären wir das auf, gell? Also, ich fange wieder an bei Johannes 1, Vers 8 und 10. Wenn wir sagen, dass wir keine fleischliche Verfehlung haben, fleischlich eingefügt, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir fleischlich nicht verfehlt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns, weil wir von Adam abstammen. Meine Kindlein, nächster Vers, ich schreibe euch, auf dass ihr nicht geistlich verfehlt. Und wenn jemand geistlich verfehlt, haben wir einen Zusprecher beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Denn er ist die Sühnung betreffs aller unserer Verfehlung, der fleischlichen und der geistlichen. Kapitel 3. Jeder, der die geistliche Verfehlung tut, tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die geistliche Verfehlung ist die Gesetzlosigkeit. Jeder, der in ihm bleibt, verfehlt nicht geistlich. Jeder, der geistlich verfehlt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Der die geistliche Verfehlung tut, ist aus dem Diabolus. Weil der Diabolus von Anfang an verfehlt hat, was hätte er auch anders tun können, wenn er der Sohn des Todes ist? Und gut, das war schlage noch was dazu. Kapitel 5 noch, der letzte Vers. Wir nehmen aber wahr, dass jeder, der aus Gott gezeugt ist, nicht geistlich verfehlt. Wenn es aber doch mal passiert, Kapitel 2, ich führe mal wieder zurück, dann haben wir einen Zusprecher, den Gerechten Jesus beim Vater. So, und die Auflösung für mich ist hier erstens die Unterscheidung zwischen der adamitischen Verfehlung, die ich geerbt habe, und der geistlichen Verfehlung des Unglaubens. Jesus sagt auch ganz deutlich, ja, sie haben Verfehlung oder Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das heißt, die Verfehlung mit Betonung, ist der Unglaube. Es geht nicht um die adamitische Verfehlung, die ich sowieso geerbt habe, für die ich nichts kann, für die Jesus bezahlt hat. Und wenn er hier vom Teufel redet, hätte der Teufel fleischlich verfehlen können? Das ist doch Unsinn, gell? Er war ein Geistwesen, er hatte kein Fleisch, sondern seine Verfehlung rührt ja in seiner Rebellion und seinem Ursprung aus dem Tod heraus. Das ist ein anderes Thema. Jedenfalls ist der Diabolus vor Adam da gewesen. Da hat Adam noch keine Verfehlung haben können, weil es ihn noch nicht gab und wir logischerweise auch nicht. Das heißt doch, die Verfehlung, um die es hier geht, hat eine geistliche Dimension, nämlich der Unglaube. Wer war denn der Zweite im Grunde, der ungläubig gewesen ist? Aus unserer Sicht natürlich der Sohn des Todes, der Diabolus und noch viele andere auch. Aber da hat auch die Verfehlung oder Sünde im Himmel angefangen und nicht auf der Erde. Auf der Erde war doch eine Folge des himmlischen Verfehlens, versteht ihr? Und daher ist für mich wichtig, wenn Jesus hier sagt, der Heilige Geist oder Geist der Wahrheit kommt und überführt den Kosmos, betreffs Verfehlung, dass sie lernen dürfen, die Verfehlung ist der Unglaube. Unsere Aufgabe ist, in 2. Korinther 5, ab Vers 18, den Leuten zu sagen, Jesus hat für alles bezahlt. Glaub das, je eher du das glauben dürfst, umso besser geht's dir. Wenn du das nicht glauben kannst, wirst du von Gott überführt, erzogen, zurechtgebracht, bis du sagen kannst, ja, danke, jetzt habe ich es auch begriffen. Und das ist es auch noch ein Geschenk. Gell? Das wäre jetzt ein extra Thema, Römer 9. Ne? Warum tut er dann noch zurechtbringen? Warum richtet er dann noch? Und dann sagt der Paulus dort, ja, was riechst du dich auf? Gell? Wer ist denn hier der Töpfer? Wer ist der Ton? Macht der Töpfer nicht aus dem Ton, was er will? Und wenn er aus mir einen Nachttopf macht, ob mir das gefällt oder nicht, ist es halt so. Und versteht ihr, ich weiß, dass das immer ein bisschen zwiespältig ist im Verständnis, aber wir müssen es doch mal davon freimachen, dass wir hier Gott spielen wollen. Er entscheidet. Er entscheidet, ob du gläubig wirst oder nicht. Und er entscheidet deinen Lebensweg, alles. Und ich dürfte das dankbar annehmen. Und die anderen müssen es noch lernen, wer es noch nicht weiß. Und das ist unsere Aufgabe, das den Leuten zu sagen. So, aber Jesus hat ja von drei Punkten geredet. Und der dritte Punkt, der zweite Punkt, um den es ja geht, der Geist überführt, betrifft Gerechtigkeit. Und die Begründung, da ich zu dem Vater weggehe. Warum betrifft Gerechtigkeit? Könnte einer auf die Idee kommen und sagen, ja, wenn Gott einfach so irgendjemanden rettet, ist er ja ungerecht. Es gibt ja die Meinung unter vielen Gläubigen, warum strenge ich mich an, wenn der auch noch andere rettet, die sich nicht angestrengt haben, gell? Obwohl das Unsinn ist. Sterben und Auferstehung Jesu war wichtig, um die Rechtsgrundlage zur Wiederherstellung des ganzen Alls zu legen. Sterben und Auferstehen Jesu und seine Erhöhung waren wichtig, um eine juristische Grundlage dafür zu schaffen, dass Gott alles zu seinem Heilsziel führen kann, durch tiefe Gerichte zum Teil. Und ich kann mir vorstellen, dass es Wesen gibt, die lange brauchen, lange Gerichtszeiten, Überzeugungszeiten, Zurechtbringungszeiten, bis sie einsehen. Ich erinnere an Nebukadnezar als biblisches Beispiel, dass Gott doch recht hat. Er hat 7 Jahre Gras fressen müssen wie ein Tier, Entschuldigung, und hat dann begriffen, Gott hat doch recht. Und das sind die Erziehungsmaßnahmen Gottes. Und deswegen, wenn du heute glauben darfst, sei froh, dass du glauben dürfst. Dann ersparst du dir die Erziehungswege Gottes. Und deswegen kann Paulus, und jetzt lese ich die Verse, über die ich schon zweimal geredet habe heute, in 2. Korinther 5, ab Vers 18, weil da steht die ganze geballte Heilsgeschichte in diesen drei Versen. Und interessant, wie Gott reagiert auf seine Schöpfung, auf die Veränderung. 2. Korinther 5, ab Vers 18. Er hat vorher davon geredet, dass einer für alle gestorben ist, nämlich Jesus für die ganze Schöpfung. Dann sagt er, das alles aber aus Gott, aus dem, der uns durch Christus für sich selber in jeder Beziehung verändert hat. Bibeln schreiben, der uns versöhnt hat. Das Wort versöhnen steht hier nicht, hier steht Alasso, ändern. Gott hat alles geändert in Christus. Und jetzt heißt es weiter, und hat uns den Dienst der Veränderung gegeben, nämlich den Leuten das zu sagen. Weil Gott, Achtung, weil Gott in Christus war, den Kosmos für sich selbst in jeder Beziehung verändernd. Christus war, Gott war auf Golgatha in Christus und hat alles geändert. Und jetzt kommt der stärkste Satz eigentlich, den viele gar nicht glauben. Gell? Und das finde ich so köstlich. Da heißt es hier von Gott, und er hat ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet und hat in uns das Wort der Veränderung gelegt. Daher sind wir für Christus gesandt, indem Gott gleichsam durch uns zuspricht. Wir erflehen für Christus. Jetzt kommt dieser Imperativ, wo viele schreiben, lasst euch versöhnen mit Gott. Das klingt schon gut. Wenn ich es wirklich lesen kann, dann heißt es hier, ihr seid verändert dem Gott. Imperativ, Aorist, Passiv, für Leute, die was mit Grammatik anfangen können. Also, es ist eine Aufforderung, den Leuten das zu sagen, Gott hat was gemacht, Aorist, das ist passiert und dauert an. Es ist ein Vorgang, der einmal passiert ist und immer noch wirkt. Und dann passiv, das machen nicht wir, sondern er, gell? Er hat es gemacht. Das heißt doch hier, Gott rechnet dem Kosmos die Übertretungen nicht zu, weil die auch von Adam abstammen, wenn es um die Menschen geht. Und er rechnet ihnen die nicht zu, weil er das jetzt kann, weil er die Rechtsgrundlage gelegt hat in Christus und hat für alles bezahlt. Jetzt kann er alle überzeugen und in die Herrlichkeit führen. Und das finde ich großartig. Gell? Deswegen sagt Jesus hier, ich, der Geist, wofür den Kosmos betrifft, Gerechtigkeit, da ich für alle bezahle. Gell? Das müssen die auch lernen, dass das so gelaufen ist. Und jetzt kann Paulus in seinem Auferstehungskapitel, 1. Korinther 15, jetzt kann er diese Gleichung aufmachen, die viele auch nicht glauben, leider, wo er sagt, denn ebenso wie in Adam alle sterben, also werden auch in Christus alle lebend gemacht. Und dann führt er noch die Reihenfolge an, Erstling, die in der Anwesenheit, dann die übrigen. Und Ziel, Vers 28, 1. Korinther 15, bis Gott allen alles ist. Das ist die heilsgeschichtliche Linie, um die es geht. Das darf der Kosmos glauben. Dazu wird er überführt. Das ist die Aufgabe des Geistes und damit auch unsere Aufgabe. Dritter Punkt, der Geist überführt, betrifft Gericht. Da der Anfängliche dieses Kosmos gerichtet worden ist, wer ist denn das? Diese Anfänglichen im Neuen Testament, meist Fürsten genannt oder auch Erzengel, Anfangsengel heißt es eigentlich. Diese Anfänglichen, sind hochrangige Persönlichkeiten im Neuen Testament, mehrheitlich Engel, Cherube, die ersten Rosen, die Gott geschaffen hat, in Christus natürlich. Und es wird aber auch für Menschen verwendet, zum Beispiel für Regierungsbevollmächtigte oder für hohe Richter und Ähnliches kann man das Wort auch gebrauchen. Also der Oberste oder Anfängliche, auch der, wenn jetzt jemand eine Versammlung gründet oder ein Chor, gell? Ich denke gerade an den Chor von gestern, und da gibt es auch eine Chorleiterin, das wäre dann die Anfängliche des Chores, weil ohne die gäbe es den Chor nicht. Und zum Beispiel. Aber wenn es um Engel geht, dann sind das hochrangige Engel. So, und betreffs Gericht, wo führt er den Kosmos? Warum? Ich muss nochmal Paulus lesen, 2. Korinther 4, die Verse 3 und 4. Da spricht er Folgendes und sagt, wenn aber auch unser Evangelium verhüllt worden ist, ist es in denen verhüllt worden, die verloren gehen. Den Ungläubigen, in denen der Gott dieses Äons die Gedanken verblendet hat, damit ihnen der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, der Gottesbildes nicht erstrahle. Der Gott dieses Äons, Äon ist der Zeitabschnitt der Schöpfungszeit, in der dieser Kosmos existiert, es gibt verschiedene Äonen, verschiedene Zeitabschnitte. Und hier heißt es, der Gott dieses Äons, und Paulus nennt ihn im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 1 und 2 noch, verbindet er anders und sagt, es gibt Leute, die verfehlen jetzt, weil sie in den falschen Gedanken dieses Kosmos wandeln, nämlich gemäß dem Äon dieses Kosmos des Geistes, der nun in den Söhnen der Unfügsamkeit, des Ungehorsams innen wirkt. Das heißt, dieser Äon, dieser Schöpfungszeitraum, dieser heilsgeschichtliche Zeitraum dieses Kosmos, wird hier angesprochen. Denn in der zweiten Schöpfung, in der wir uns ja jetzt befinden, ist von Anfang an im Grunde die Verfehlung ja schon da gewesen. Und heilsgeschichtlich denkend wissen wir, am Ende dieses vierten Kosmos, wenn alles im Feuer vergeht, ist dieser Äon zu Ende, dieser Zeitabschnitt. Da kommt ein neuer Zeitabschnitt. Aber hier, wenn es um diesen Äon geht, um diesen Kosmos, da wirkt eben noch der Diabolos, der Teufel, die Schlange, der Satan, egal wie du ihn nennen willst. Und er hat hier den Einfluss, weil er sozusagen den Kosmos gepachtet hat. Und jetzt dann kann Jesus sagen, Heilsgeschichte geht auch weiter. Und wir haben hier auch schon über die Enthüllung gesprochen, das heißt, Offenbarung wird es meist genannt. Und in der Enthüllung lernen wir dann im Kapitel 10 bis 12 in diesem Bereich, wann der nächste Schritt in der Heilsgeschichte gemacht wird, wenn es um dieses Thema hier geht, der Geist überführt, betreffs Gericht, da der anfängliche, das ist der Diabolos, der Pächter dieses Kosmos, gerichtet worden ist. Und dieser Gerichtsakt, den sieht Jesus schon als vollzogen. Er redet schon so, als wäre das schon längst passiert, weil er hier sagt, der Anfängliche dieses Kosmos ist gerichtet worden. Lukas berichtet uns im Kapitel 10 davon, dass Jesus sagt, ich habe den Diabolus, den Teufel, wie ein Blitz aus dem Himmel fallen sehen. Also das ist übrigens auch was für uns, gell? Wir sollten die Heilsgeschichte immer vom Ziel her betrachten. Wir gucken immer aufs Ergebnis und schauen dann zurück. Und dann plötzlich, wenn du das Ergebnis siehst, dann werden plötzlich unsere Probleme und die Nöte in dieser Welt ein ganzes Stück kleiner. Weil wir wissen, alles kommt in die Herrlichkeit Gottes. Und bei der siebenten Posaune, den Text spare ich mir jetzt zum Lesen, bei der siebenten Posaune, die heilsgeschichtlich ja 3,5 Jahre nach Mitternacht liegt, sind alles extra Themen, gell, für den, das er nie gehört hat. Da wird der Teufel mit seinen Dämonen aus dem Himmel geworfen. Das heißt, der vollendete Christus in Haupt und Gliedern macht diesen Vorgang bei der siebten Posaune. Und jetzt sieht Jesus hier schon in seiner Argumentation das alles vollzogen. Und er sagt, der Kosmos wird überführt betreffs dieses Gerichtes, das an dieser Autorität stattfindet. Und wir haben dann eine Situation auch zu dieser Zeit, in dieser letzten Endzeit, dass sogar der Endzeitherrscher in seiner Autorität beschnitten wird und die ganze Menschheit freut sich endlich, ist einer da, der Ordnung schafft auf diesem Planeten und dann stellen die fest, dem seine Autorität hält auch nicht, was sie verspricht, weil es heißt, seine Autorität wird verfinstert. Und das sind Dinge, das sind Gerichtswege, die der Geist sozusagen im Auftrag Jesu und damit im Auftrag des Vaters wirkt an der Menschheit, damit sie erkennen, dass Gott recht hat. Und mancher braucht da ganz schwierige und tiefe Erziehungswege, um das zu verstehen. Und deswegen nochmal unsere Aufforderung, du brauchst Jesus. Jesus ist der Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Möglichkeit. Und das besser heute gelernt als morgen. Ja, ich komme noch zu den letzten Worten Jesu. Die können wir etwas abkürzen. Ab Vers 12. Dann sagt Jesus, der Geist, den ich euch schicke, wird euch in der ganzen Wahrheit leiten. Ich lese in den traditionellen Übersetzungen immer, der Geist leitet euch in die ganze Wahrheit. Die übersetzen dort mit vierten Fall. Im Grundtext steht da dritte Fall. Und ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen. Ihr habt es bestimmt schon 152 Mal gehört. Ich weiß es nicht, wir kennen uns jetzt 20 Jahre und länger. Der Geist leitet die Leibesgemeinde, die Glaubenden in der ganzen Wahrheit, dritter Fall, lokal zu fassen. Warum denn? Wer ist denn die Wahrheit? Wenn ich weiß, dass die Wahrheit der Christus ist und ich glaube, dass ich wenigstens eins mit ihm bin, dass wir in ihm sind. Er betet schon Johannes 17, seinen hohen priesterlichen Gebet, ich bin in ihm, du in mir und gibt es noch x andere Stellen. Wenn diese Wesenseinheit da ist, leitet mich der Geist in der Wahrheit, die Christus ist, weil ich doch mittendrin bin. Wenn ich das glauben kann, natürlich. Und deswegen müssen wir auch hier wieder die Wahrheit betonen. Das persönliche Erkennen, um das es hier geht. Es geht um die Wahrheit in Christus. Und zu viele im Geist Gottes geführt werden, sagt Paulus, sind dann Kinder Gottes, gell? Haben wir in der Einleitung schon gehört. So, und der Zusprecher, der Heilige Geist, von dem Jesus und Johannes ja hier immer ständig reden, der sagt auch noch in Kapitel 14, der wird euch mal alles lehren und euch an alles erinnern. Wir haben ja gerne so Gedächtnislücken, gell, unter uns immer wieder. Und ich höre gelegentlich, ich kann mir nichts merken und all sowas. Warum machst du dir da so viel Sorgen drum? Der Geist, wenn du glauben dürfst, der Geist erinnert dich an das, was du für dein Leben in dem Moment brauchst. Vertrau doch mal dem Geist. Und ich nehme es vorweg, weil das nachher noch kommt. eigentlich, wir haben hier die Reihenfolge doch beschrieben bekommen, nämlich die Reihenfolge. Jesus sagt, der Geist hat nichts Eigenes hier in den Versen, sondern er nimmt von mir. Und alles, was ich habe, ist vom Vater. Das heißt doch für uns, wenn uns heute der Geist was erklärt, wenn wir jetzt Wort Gottes lesen oder du das persönlich machst, dann lerne ich doch hier, dass der Geist nicht von sich selber spricht. Er nimmt von Jesus und Jesus hat es vom Vater. Also alles, was ich hier lese, was mir hier entgegenspringt, das kommt doch vom Vater. Ich habe direkt Kontakt mit dem Vater. Das sagt er doch zum Philippus schon vor Golgatha. Ich wiederhole mich. Wenn du mich siehst, siehst du doch den Vater. Was fragst du nach dem Vater? Und die Pharisäer haben auch schon gefragt, wo kommst denn du her? Und da hat Jesus gesagt, mich hat mein Vater geschickt. Und da haben die gesagt, wer ist denn das? Gell? Und da hat er zu ihnen gesagt, ja, wenn ihr mich kennen würdet, wüsstet ihr auch, wer mein Vater ist. Dann geht weg. Gell? Tolle Antwort. Und das finde ich immer gut, so wie Jesus und Paulus auch zum Teil ein bisschen in Rätseln gesprochen haben, damit die, die es wirklich interessiert, nachfragen. Gell? Die übrigen, die sind noch nicht dran, die müssen warten. Und von daher ist hier eine ganz klare Hauptordnung gegeben, Vater, Sohn, Geist und dann kommen wir. Und diese Ordnung bleibt bestehen. Wir dürfen nicht verwechseln das Wesenhafte des Göttlichen mit dem Personellen. Die Person Vater ist immer noch Vater. Und die Person Sohn bleibt Sohn und Geist bleibt Geist. Aber die göttliche Wesensart, Liebe zum Beispiel, ist doch dasselbe. Gell? Das göttliche Wesen, ich und der Vater sind eins, nicht in einer Meinung, sondern Wesenseins, darum geht es. Und die Wesenseinheit betont Jesus auch mit den Leibesgliedern, seinen Leibesgliedern. Das heißt, wir sind mit ihm eins. Und deshalb belehrt uns der Geist. Und immer wenn er uns belehrt und wir Wort Gottes lesen, spricht der Vater zu uns. Und jetzt hat Jesus noch eine interessante Bemerkung gemacht, die will ich euch nicht vorenthalten, davon redet Matthäus ausnahmsweise. Gucken wir mal bei Matthäus, nicht bei Johannes, Vers 27 vom 11. Kapitel. Da sagt Jesus, Matthäus 11, 27, einen bemerkenswerten Hinweis. Er sagt hier, alles wurde mir von meinem Vater übergeben. Und nicht einer erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und wenn du jetzt aufhörst mit Lesen, dann gibt es ein neues Rätsel, weil das wäre schon wieder zu wenig, gell? Wir haben doch schon mehr gehört. Und jetzt sagt Jesus hier noch, du kannst den Vater und den Sohn auch erkennen. Wann? Der erkennt ihn, dem es der Sohn zu enthüllen beschließt. Kannst du dir das nehmen? Antwort nein. Das heißt, du musst warten, bis dir das enthüllt wird. Kann ein Ungläubiger da draußen aus eigener Kraft gläubig werden? Geht auch nicht. Du musst warten, bis Gott ihn überführt. Ich erinnere an Paulus, seinen Weg nach Damaskus. Wollte Paulus gläubig werden? Gegenteil, er wollte Christen umbringen. Dann erscheint ihm der Herr und überführt den Paulus quasi im Nu mit einer einzigen Bemerkung. Ich bin der, den du verfolgst. Und das ich bin, war die Formel, der Name Gottes im Alten Testament. Nach der Septuaginta. Immer wenn Jesus gesagt hat, ich bin, hat er gesagt, ich bin der Gott des Alten Testamentes. Und wer damit Schwierigkeiten hat, warum auch immer, der Gott des Alten Testamentes und der des Neuen sind beide Wesenseins, haben Liebe und aber auch Gerichtsausübung. Und die gefällt uns nicht immer, weil wir es anders gemacht hätten. Ich habe schon mal gesagt, wenn ich Gott wäre, würde ich das anders machen. Gell? Und dann sagt meine Frau immer, zum Glück bist du nicht Gott. Ja. Und ich finde das gut. Aber darin liegt der Gedanke, wir müssen, und damit komme ich zum Ende, wir müssen die Heils- und Rechtsabsichten Gottes und sein Handeln doch bitte mal akzeptieren. Wer ist hier der Töpfer? Wer hat die Macht über den Ton? Und wenn ich das zusammenfasse, was wir heute gehört haben, dann glaube ich, sagen Sie können, dass der Geist das Mittel ist, das letztlich durch Jesus und den Vater zur Wirkung kommt und den ganzen Kosmos, Engel und Menschen, überführt. Und überführen heißt überzeugen, zum Mitdenken veranlassen. Es gibt ja das Wort Buße, gell, in der Schrift. Davon halte ich auch nicht so viel, weil das Metanoia heißt eigentlich Mitdenken. Gell. Wir werden veranlasst zum Mitdenken der Gedanken Gottes und das ist sein Auftrag, so macht er das. Er veranlasst die vernunftbegabten Wesen mit seinen Gedanken mitzudenken und eines Tages sind sie davon überzeugt, dass er recht hat. Und die Verfehlung, um die es hier geht, um die es überhaupt geht, die Verfehlung, um die es überhaupt geht, ist der Unglaube. Es gibt keine andere Verfehlung, die heilsgeschichtliche Wirkung hätte, weil für die hat Jesus bezahlt. Und das sollen wir endlich mal begreifen, wir alle Gläubigen. Gell? Ich kenne viele, viele ungläubige Gläubige, gell? Die an diesen Dingen zweifeln. Und deswegen ist der Geist von Jesus geschickt, um uns zu helfen, diese heilsgeschichtlichen Wahrheiten zu verstehen, zu erkennen und weiterzutragen. Das ist unser Auftrag. Und ich wünsche euch solche Gelegenheiten, dass ihr auch davon reden könnt, von eurer inneren Überzeugung, wenn ihr das so glauben dürft. Ja, der Herr segnet sein Wort an uns allen. Amen.
Amen.